Der Pflegenotstand, der ist bekannt in Deutschland, nicht erst seit der Pandemie. Und mich würde interessieren, inwiefern ihr den zu spüren bekommt in eurer Einrichtung.
Ja, also zu spüren bekommen wir ihn schon immer. Also ich meine, die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist ja schon immer so ein, wie soll ich sagen, eine Randerscheinung in der Pflege. Also man redet ja immer nur von Pflegeheimen und Krankenhäusern. Und der Heilerziehungspfleger oder Pflegerin, die Ausbildung an sich, sieht man in Deutschland ja nicht so. Und dadurch wurde ja dann, ich kann mich nicht ans Jahr erinnern, aber der Zivildienst wurde ja abgeschafft. Mhm. Und seitdem geht es eigentlich bergab. Weil es war dann früher wirklich so, dass Menschen, die verweigert haben, haben diese 9 Monate Zivildienst gemacht und dann sind sie hängen geblieben hier und haben gesagt, boah, das gefällt mir eigentlich so toll, mit den Menschen zu arbeiten, da kriegt man so viel zurück. Ich glaube, ich mache die Ausbildung.
Und hast du das Gefühl trotzdem, dass es seit der Pandemie irgendwie nochmal mehr zu spüren war oder eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied?
Doch schon, allerdings haben wir hier unten jetzt in unserer Gruppe den Vorteil gehabt, dass wir ein super funktionierendes Team momentan haben. Wir sind zwar nicht voll besetzt, aber man konnte jetzt davon ausgehen, dass wir quasi die 3 Jahre jetzt zusammenarbeiten und nicht ganz viele wegbrechen. Aber wenn wir jetzt neue Mitarbeiter suchen, dann ist das Kriterium schon eigentlich oft die Arbeitszeit oder das Geld oder die Corona-Situation, also die Gefahr, dass man sich ansteckt, viel höher hier. Und man arbeitet ja mit einer vulnerablen Klientel, also ich könnte jetzt jemanden anstecken, der dann vielleicht auch verstirbt. Das sind schon Themen, die dann auch mit einfließen auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, ihr habt ein relativ starkes Team, in den letzten Wochen ist aber Omikron jetzt irgendwie immer intensiver geworden und es gab viele Ansteckungen. Habt ihr da auch nochmal mehr Ausfälle gehabt oder nochmal mehr Engpässe, die ihr zu spüren bekommen habt, so Blick auf die letzten 2 Wochen?
Also im Blick auf die letzten 2 Wochen nicht. Wir hatten unfassbar viel Glück. Der Kelch ging ganz oft an uns vorbei. Wir hatten bisher erst 2 bestätigt positive Fälle. Das war damals noch nicht Omikron, also damals vor 2 Monaten. Da haben wir die Quarantäne dann ganz gut und schnell vollzogen und die haben gut mitgearbeitet. Ich glaube, dass es bei uns jetzt erst beginnen wird und ich weiß, dass in einem unserer Häuser die Omikron-Variante ausgebrochen ist und da war es ganz, ganz schlimm. Also wir hatten eigentlich gar keine Mitarbeiter mehr. Es durfte offiziell keiner mehr arbeiten.
Du hattest gerade schon angedeutet, dass irgendwie oftmals die Arbeit mit Menschen mit Behinderung irgendwie so ein bisschen ausgeklammert wird. Hast du das Gefühl, von der Politik da irgendwie oft alleingelassen zu werden? Jetzt auch gerade, wo es viel thematisiert wurde, irgendwie ja, Fachkräftemangel auf den Krankenstationen, Hausärztinnen überfordert und so weiter, aber in den Medien kaum irgendwie kommuniziert über Einrichtungen wie diese.
Absolut. Also es war lange Zeit so, dass wir immer hier saßen und dann kam die neue Landesverordnung und wir waren eigentlich gar nicht berücksichtigt. Das heißt, wir mussten immer schauen, wo sehen wir uns. Und ich glaube, das ging vielen in Deutschland so. Die Kritik war groß an der Politik und irgendwann, es war jetzt noch unter der Führung von Frau Merkel, da hat sie mal explizit in einem Statement dann gesagt, dass auch die Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung mit dazugezogen werden. Und seitdem werden wir auf jeden Fall in den Landesverordnungen berücksichtigt, wie man es bei uns, was wir umsetzen sollen. Aber davor waren wir eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Und da fühlt man sich schon benachteiligt.
Wie habt ihr das in den Akutphasen gehandhabt? Habt ihr dann einfach als Teamleitung euch zusammengesetzt und gesagt, okay, wie gehen wir jetzt vor, gerade Thema Maskenpflicht, also erstmal überhaupt die Maskenbeschaffung ganz am Anfang noch, dann aber auch die Impfstoffbeschaffung, wie habt ihr das gehandhabt?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Maskenbeschaffung, das hat die Bereichsleitung, unsere Chefin, gemacht. Die hat am Anfang versucht, Masken zu organisieren, die waren dann auch da. Aber ich kann mich erinnern, zu Beginn waren es ja noch die Stoffmasken. Und da haben wir ganz viel Spende von Eltern bekommen. Die haben dann angefangen, selber Masken zu nähen und haben sie uns vorbeigebracht. Die haben wir dann, oder wir haben uns selber zusammengesetzt und haben genäht und haben die dann getragen. Und zu den Zeiten, als dann die OP-Maske ausgerufen wurde, dass man noch die tragen soll, gab es ja dann schon ein bisschen mehr Masken.
Ja, das heißt, da war schon noch Eigeninitiative irgendwie gefragt.
Es war viel Eigeninitiative gefragt. Also es kam wirklich viel von unseren Eltern und von uns selber und haben dann gesagt, das kriegen wir irgendwie hin und versuche da irgendwie einen Schutz rauszukommen. Und dann muss man ja zum Glück sagen, dass am Anfang die Zahlen ja auch noch nicht so hoch waren, in den ersten Wellen. Und dann hat sich ja im Sommer dann immer gelegt, dann hatte man ja ein bisschen Vorlaufzeit. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir hier als Gruppenleiter in den Gesprächen lieber etwas vorsichtiger damit umgegangen sind und eher im Voraus gedacht habe, da könnte wieder eine große Welle kommen, und waren wir schon ein bisschen vorbereitet. Also ich muss sagen, das war schon auch verantwortungsvolles Arbeiten von den ganzen Teammitgliedern, also dass wirklich die Leute es nicht drauf angelegt haben und ständig irgendwie feiern waren oder gesagt haben, sie empfindet es als gar nicht so schlimm, und kam wirklich jeder, kaum Menschen haben gemurrt, dass sie sich so viel testen lassen müssen. Oder dann hat man Personalnot, dann kann man nicht immer die Pause gleich so machen, wie man es machen soll, wie die Empfehlung war, und haben trotzdem wirklich alle durchgezogen.
Das führt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage, nämlich wollte ich nochmal mehr darauf eingehen, ob du irgendwie das Gefühl hast, dass sich die Arbeitseinstellung oder der Arbeitsaufwand verändert hat im Vergleich zu vor der Pandemie, also auch unter den Kolleginnen, dass es irgendwie mehr Teamgeist gab oder mehr Konfliktpotenzial oder so. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass alle zu einem großen Teil sehr pflichtbewusst waren. Gab es da noch andere Dinge?
Also es hat beides, es ist beides gekommen. Also auf der einen Seite war wirklich ein großer Zusammenhalt. Man hat sich zusammengerauft und gesagt, das schafft man, und wir müssen irgendwie alle an einem Strang ziehen. Und auf der anderen Seite hat ja schon auch ein bisschen wieder die Politik auch versucht zu spalten mit Beispiel diese Impfpflicht, ne? Oder dass man auch verschiedene Ansichten hatte. Die einen haben dann Corona nicht so eng gesehen, die anderen hatten wirklich fast panische Angst davor. Und dann musste man ja auch einen Mittelweg finden, ohne dass irgendwie jemand drunter leidet. Und da gab es dann schon auch Konfliktpotenzial, muss man schon auch sagen. Aber ich denke, im sozialen Bereich ist man ja oft eigentlich auch geschult, so ein bisschen Kompromissbereitschaft an den Tag zu legen. Und dann hat man da einen guten Weg gefunden.
Du hast es gerade schon gesagt, die Impfpflicht, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Wie ist deine Einstellung dazu? Hast du das Gefühl, es wird mehr Probleme forcieren, dadurch, dass jetzt einfach noch mehr Arbeitskräfte verloren gehen, weil manche sich einfach nicht impfen lassen werden? Oder glaubst du, es ist irgendwie trotzdem ein wichtiger Schritt im Sinne des Gesundheitsschutzes für euch als Mitarbeitender, aber auch natürlich für die Bewohner der Wohngruppe?
Zweischneidiges Schwert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Verfechter eigentlich, dass man seine freie Meinung haben darf und dass jeder für sich selber schon auch schauen muss, was gut ist für ihn. Ich habe das Gefühl, dass in der Politik jemand fehlt, der Kante zeigt, wo wirklich das generell als Impfpflicht ausruft und sagt, so, wir machen das jetzt, und ich lebe dann mit den Konsequenzen, ob es gut oder schlecht war. Wenn man das jetzt nur auf die Pflege ausweitet, dann gibt es natürlich die Impfgegner, die dann sagen, gut, wenn ihr mir dann verbietet zu arbeiten, dann gehe ich woanders hin. Ich meine, die Möglichkeiten, zum Beispiel Freiburg, man könnte jetzt in die Schweiz gehen zum Arbeiten, man kann aber auch einfach irgendwo quer einsteigen in andere Berufe, und die Leute haben sich jetzt so das in den Kopf gesetzt, sich nicht impfen zu lassen, dass sie das dann halt auch machen werden. Und damit schadet man uns quasi eigentlich mehr, als dass man uns hilft. Weil es ist grundsätzlich ja jetzt erstmal nicht gesagt, dass jemand, der sich nicht impfen lässt, nicht gewissenhaft hier arbeitet oder sich täglich testen lässt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, was haben wir jetzt dadurch gewonnen?
Ich habe auf der Website das Leitbild mal mir durchgelesen von der Einrichtung. Und als wichtiger Punkt stand da, die Bewohnerinnen dieser Wohngruppe in das gesellschaftliche Leben zu integrieren. Hast du das Gefühl, in den letzten Monaten diesem Anspruch noch gerecht geworden zu sein, oder war das schwierig?
Ach, es war auf jeden Fall schwierig. Da muss man sich nichts vormachen. Das Erste, was in dem Dienst an sich wegbricht, sind die private Ausflüge, sind die Öffentlichkeitsarbeit. Also man muss ja erstmal schauen, dass alles läuft, dass die Leute wirklich gut versorgt sind, dass sie nicht irgendwie krank werde oder, also ne, man fährt ja immer mehr zurück, und dann fällt als erstes Falle die Ausflüge aus. Früher hat man immer gesagt, ich weiß noch, als ich meine Ausbildung gemacht habe, das ist 15, 17 Jahre her, da hat man gesagt, ach, das sind die immer nur Kaffee trinken gehen am Wochenende. Mittlerweile sage ich, es wäre schön, wenn die Leute das noch so über uns sagen können. Also es ist schon schwer geworden, Ausflüge zu planen. Und wenn dann wirklich mal die Zeit da gewesen wäre, hat Corona ja dann auch gesagt, geht nicht.
Abschließend möchte ich trotzdem versuchen, irgendwie nochmal was Positives reinzubringen, beziehungsweise so einen Ausblick. Hast du Lösungsvorschläge oder konkrete Ideen, was sich verändern müsste, um die Situation generell zu verbessern? Stichwort Pflegenotstand, aber auch andere Schwierigkeiten?
Ja, ist schwer. Also wir sind ein Industriestaat. Es geht eigentlich immer nur um den Kapitalismus, Geld in die eigene Tasche wirtschaften, und Menschen mit Behinderungen bringen ja nichts ein. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, kostet das ja eigentlich den Staat nur Geld. So. Aber nichtsdestotrotz würde das Ganze natürlich nur dann verbessert werden, wenn man mehr Geld in die Hand nimmt und es da rein investiert, weil man halt sieht, dass es halt gebraucht wird. Also wenn dann ein Herr Spahn sagt, 8000 Stellen tun sie mehr bereit, Stelle in ganz Deutschland, dann ist das vielleicht 0,7 Stelle pro Einrichtung. Und die muss ja dann auch erstmal besetzt werden. Also dadurch, dass man ja keine Fachkräfte hat, ist ja das grundlegende Problem darin und nicht, dass man die Stelle nicht auf hat. Und zum anderen denke ich halt, ich bin gespannt, wie sie dieses Bundesteilhabegesetz, was jetzt rauskam, wie sie das lösen werde. Ich glaube, die Idee an sich ist toll, also ist eine sehr gute Idee, wo vielen Menschen auch was bringen wird. Aber letzten Endes ist ja auch da wieder das Geld nicht da. Also wenn man ehrlich ist, geht man hin, erstellt den Plan, was die Leute gerne machen möchten und dann sagt man, ja, was darf ja eigentlich nicht mehr kosten als vorher, weil das war ja schon teuer. Und dann muss man ja schon wieder Abstriche machen und dann hat das ganze System für mich ja irgendwie gar keinen Sinn. Ich glaube, das sollte man dann doch nochmal ein bisschen überdenken. Für das Klientel hier. Also das heißt nicht, dass es für alle Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung oder generell schlecht ist.
Kannst du nochmal in zwei Sätzen sagen, was genau das Bundesteilhabegesetz vorsieht?
Ja, also das Bundesteilhabegesetz wurde ja verabschiedet mit dem Sinn, dass nicht der Mensch beeinträchtigt ist, sondern die Umgebung ihn beeinträchtigt. Mhm. Und das Ziel ist quasi, mit ihm das so auszuarbeiten, dass er die Möglichkeit hat, alles zu machen, was er sich wünscht.
Ich glaube, grundsätzlich sind sicherlich diese finanziellen Aspekte, die den Beruf attraktiver gestalten sollten, zu machen. Weil an sich ist es ja eigentlich eine total schöne Arbeit.
Absolut. Ja. Also das Ding ist ja, dass durch diese Emotionalität wird man ja schon auch ein bisschen ausgebeutet, weil du kannst nicht jetzt wie in der Industrie oder IG Metall geht auf die Straße und sagt, so, jetzt reicht's, ich will mehr Geld verdienen oder ich brauche bessere Arbeitszeiten, sondern wenn wir auf die Straße gehen, ist hier keiner mehr. Und wenn wir nicht mehr können, dann ist hier einfach niemand mehr. Und dann wird den Leuten nicht geholfen. Das heißt, du musst funktionieren und du hast ein Herz für die Leute, du hilfst denen immer aufopferungsvoll. Und dann kannst du nicht einfach sagen, so, ich schmeiß jetzt hin, ich habe keinen Bock. Also das bringe ich persönlich nicht übers Herz und das bringe viele andere nicht übers Herz. Und da muss echt sich was ändern. Ja. Und natürlich, der finanzielle Aspekt ist der eine, gebe ich dir absolut recht. Also dass du nicht nur, das Geld ist nicht alles, was zählt, sondern schon auch die Arbeitszeit sind manchmal vielleicht schlecht oder dass man vielleicht weniger arbeiten müsste für das, was man bringt. Aber es ist schon auch ein großer Stellenwert, weil im sozialen Bereich kannst du nicht reich werden. Ja. Wenn du da arbeitest, machst du schon auch, weil du Halbherz hast.